Ich war ja schon ein bisschen nervös, heute Morgen so vor der eigenen Gemeinde zu stehen und da eine Predigt halten. Habe ich gerade ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage gekriegt. Geflasht ist so der Beginn einer Predigtreihe, einer vierteiligen. Und geflasht könnte man ja auch übersetzt auf Deutsch erleuchtet nennen. Er leuchtet und mir geht ein Licht auf. Ich möchte ganz am Anfang eine Anekdote aus meiner Jugendzeit erzählen. Ich war so ungefähr 17 Jahre alt, da fing ich an zu schwärmen für jemanden. Es war ein junger Mann und der war DJ in einer Disco im Nachbardorf. Und diese Disco habe ich öfter mal besucht und der DJ, der hat mich voll fasziniert. Der war so geheimnisvoll und so cool und hatte so eine dunkle Stimme und sah so gut aus. Und ich habe da gestanden und ihn angeschwärmt und irgendwie muss ich ihm auch wohl aufgefallen sein. Wenigstens ist er dann in einer Pause mal auf mich zugekommen und wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir dann nach einer Zeit, hat er mich eingeladen zu einem Ausflug an die Küste. Und da bin ich dann ganz gespannt an die Küste und habe da erwartungsvoll auf diesen Mann gewartet. Und dann kam er und dann passierte etwas ganz Unerwartetes. Bei Tageslicht betrachtet sah er ganz anders aus. Ich dachte so, ach, der ist so blass und so hager. Und er stand da mit seinen coolen Klamotten an der Küste, so mit Nietenjacke, Fransen, Schuhe, das war da der letzte Schrei früher. Und seine Hosen flatterten im Wind und er war völlig falsch angezogen für die Küste. Da weht's, da braucht man eine anständige Jacke und anständige Schuhe. Und da stand er da mit seinen Schüchen. Und ich konnte nicht anders, ich ärgerte mich, aber ich hatte meine Mama im Ohr. Ich sah diesen Mann mit meiner Mama und mit den Augen meiner Mama und ich hörte ihre Stimme, die sagte, also Karin, Kind, kick dir mal den an, den Jungen an, das ist ein Dekostück, aber lebenstüchtig ist der nicht. Und ich ärgerte mich, aber ich konnte nicht anders. Und dann hörte ich auch wieder meiner Mama, hör doch mal zu, was der sagt. Und das stimmt. Was er sagte, das wirkte so leer und das wirkte verlebt und auch ziemlich selbstverliebt. Ich fing an, ihn bei Tageslicht oder in einem anderen Licht zu sehen. Wo ich Jesus kennengelernt habe, ging es mir genau umgekehrt. So viel genauer ich dahin geschaut habe und so viel genauer ich ihn angesehen habe, umso mehr war ich begeistert von diesem Mann, der sich Gottes Sohn nannte. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Moment erinnern, wo ich mich entschlossen habe, mit diesem Mann, der sich Sohn Gottes nennt, und mit seinen Wahrheiten zu leben und diese Wahrheiten in meinem Leben Gültigkeit werden zu lassen. Und es kam mir vor, als wenn in mir drin ein Licht angezündet wurde. Leute haben mir das auch gesagt, die haben zu mir gesagt, du kommst mir vor, als hätte man in dir drin ein Licht angeknipst. Und so war das auch. Dieser Mann, der sich Jesus nennt, hat in mir drin etwas zum Leuchten gebracht, hat auch die Dunkelheit, die sich in mir breit machte, in mir als vernachlässigtes Kind, hat da Freude und Hoffnung wieder entstehen lassen. Kommt dir das vielleicht auch bekannt vor, dass du jemanden kennengelernt hast und beim genaueren Hinschauen wurdest du dann enttäuscht und hast gemerkt, er ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich wünsche mir, dass wir heute Jesus anschauen und dass uns bewusst wird, dass es bei ihm manchmal ganz anders sein kann. Dass wenn wir ihn anschauen, er uns nicht enttäuscht und ihn dann, wenn wir ihn sehen, er Licht in unser Leben bringt. Weil er Wahrheit ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Momente kennt, wie ich sie kenne. Ich lese was in der Bibel. Ich lese etwas, was Jesus sagt oder etwas, was er zu anderen gesagt hat oder allgemeine Wahrheiten. Und es berührt mich ganz tief im Herz. Es berührt mich ganz tief und ich weiß in dem Moment ganz genau, das ist wahr. Diese Aussage hat Gültigkeit in meinem Leben. Ich möchte heute Morgen jemanden vorstellen und auch vorstellen, was er gesagt hat, der mit Jesus zusammengelebt hat, also der ihn persönlich gekannt hat und genauso begeistert ist von ihm, wie ich es bin. Und er tut uns in seinem Evangelium und auch in drei Briefen vorstellen, wer Jesus ist. Ihr ahnt es vielleicht schon, wen ich meine. Ich meine den Jünger Johannes. Der Jünger Johannes war ein Fischer und ein Hitzkopf. Er hat auch schon mal Feuer vom Himmel fallen lassen wollen, weil eine Stadt Jesus nicht aufnehmen wollte. Darum nannte Jesus ihn auch Donnersohn, weil er hin und wieder mit seinen Worten wohl donnern konnte. Er stellte auch die peinliche und tiefmenschliche Frage an Jesus, ob er und sein Bruder im Himmel nicht einen Ehrenplatz links und rechts von Jesus haben könnten. Die anderen Jünger fanden das also mehr als unverschämt und haben sich aufgeregt über diese Frage. Jesus liebte Johannes und Jesus vertraute auch Johannes. Und am Kreuz, als Jesus am Sterben war, hat Jesus Johannes seine Mutter anvertraut und hat gesagt, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Und hat dann zu seiner Mutter gesagt, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Also Johannes hatte im Herzen von Jesus auch einen besonderen Platz. Das Evangelium von Johannes ist sozusagen eine Verteidigungsrede an den Glauben von Jesus. Johannes möchte uns mit dem Evangelium, das er geschrieben hat, Jesus ganz nah ans Herz legen. Und er lässt auch Zweifler zu Wort kommen. Er lässt auch die zu Wort kommen, die Bedenken haben und das mit dem Jesus jetzt nicht so ganz verstehen können, was er da so sagt. Aber er möchte in seinem Evangelium trotzdem hervorheben, dass Jesus der Erlöser ist. Es ist eine Huldigung an Jesus als Person. Drei Eigenschaften stellt Jesus in seinem Evangelium besonders ins Zentrum. Drei Eigenschaften von Jesus hebt er besonders hervor. Das erste ist, Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und im Allen war es Gott gleich. Jeder denkt jetzt, hä, das ist kryptisch, das verstehe ich nicht. Für die tut er dann, so wie ging es mir, für die tut er es dann ein paar Zeilen weiter nochmal genauer erklären. Er, das Wort, wurde Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Also das Wort, Jesus, das Wort, das ist Jesus. Er war von Anfang an da. Was Jesus lehrte, ist untrennbar mit dem verbunden, was Jesus ist. Was Jesus lehrte, ist untrennbar mit dem verbunden, was Jesus ist. Johannes zeigt Jesus als der, der ganz Mensch ist und ganz Gott. Obwohl Jesus uneingeschränkt Mensch wurde und als Mensch lebte, hörte er nie auf, der ewige Gott, der immer existiert hat, zu sein. Er ist der Erhalter der Dinge und die Quelle des ewigen Lebens. Was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben, mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt, davon reden wir. Johannes hat diese Wahrheit verinnerlicht. Er hat sie voll verstanden. Und er möchte in seinem Evangelium uns das deutlich machen und dass wir das auch begreifen. Das zweite ist, Jesus ist das Leben. Was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt, davon reden wir. Das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkündigen euch das unvergängliche Leben. Das Wort war am Anfang der Erde und damit war ja Jesus gemeint. Und dieses Wort wurde lebendig. Und dieses lebendige Wort, also Jesus, kam in diese Welt und brachte das Leben. Er brachte Leben im Sinne von, dass er Menschen heilte und sie wieder neu leben ließ. Er brachte aber auch das ewige Leben, die Erlösung in diese Welt. Jesus ist das Leben. Johannes war Zeuge davon, wie er Menschen geheilt hat, wie Jesus Wunder tat. Aber vor allem hat Johannes gut zugehört. Er hat Jesus gut zugehört und in seinem Evangelium und auch in seinen drei Briefen kommt immer wieder hervor, wie gut er Jesus zugehört hat und dass er begriffen hat, dass er der Leibhaftige ist. Irgendwann kam Jesus an einen Punkt, wo er sagen musste, er ist es. Er ist der Leibhaftige, er ist unser Erlöser. Ich hab's begriffen. Das Dritte, was er hervorhebt, Jesus ist Licht. In ihm war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht strahlte in die Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat ihn verlassen. Jesus sprach weiter zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und in ihm das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Jetzt muss man wissen, dass diese zwei Worte, ich bin, eine besondere Bedeutung haben. Wenn Jesus sagt, ich bin, dann benutzt er die Worte Anihui. Anihub hat Gott auch benutzt im Mose, wo Gott zu Mose gesprochen hat, ich bin der ich bin. Ich bin der, der von Anfang war. Ich bin der Gott, der ich bin. Und dieses Wort hat auch Jesus benutzt. Ich bin. Ich bin, bevor Abraham war. In dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, haben die Menschen gewusst, jetzt stellt er den Anspruch, Gott gleich zu sein. Das war der Moment, wo Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Das war etwas Ungeheuerliches. Menschen haben dann gesagt, aber jetzt ist genug. Bis hier konnte ich dir folgen. Bis hier war ich voll mit dabei und habe dir nachfolgen können. Aber das geht zu weit. Den Anspruch, Gott zu sein, das ist Gotteslästerung. Und sie wandten sich von ihm ab. Einige haben auch sogar Steine gehoben. Sie wollten ihn den Abhang hinunterstoßen. Sie wollten ihn danach steinigen, weil sie das nicht aushielten, was Jesus da sagt. Ich bin Gott. Genau in dem Moment fängt Glaube an und hört Wissen auf. Genau in diesem Moment, wo Jesus das ausgesprochen hat, hat Glaube angefangen und hört Wissen auf. Jesus hat sich dann umgedreht und den Petrus gefragt und hat ihn gefragt, und ihr, was habt ihr so vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagte das, was wir manchmal auch sagen, Herr, zu wem sonst sollen wir denn gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wir wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Du und Gott, ihr seid eins. Ich habe das verstanden und ich glaube das und ich folge dir nach. Vielleicht kennen wir auch so Momente, wo wir dann für uns beschlossen haben, ich glaube diesen Jesus. Ich glaube, er ist Gottes Sohn. Ich glaube seinen Wahrheiten und will ihm nachfolgen. Und versuche es anderen zu sagen, was ich glaube. Und sie begegnen uns mit Unglauben und sagen, das geht zu weit. Also diesen Anspruch, den lasse ich nicht gelten. Auch heute passiert genau das Gleiche, was früher passiert ist, wo Jesus diesen Anspruch ausgesprochen hat. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht. Er hat auch noch andere gesagt, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg und der Weinstock. Und immer wenn er diese Ich-Bin-Worte ausgesprochen hat, hat er dies begleitet, entweder mit einem Beispiel oder mit einer Begebenheit aus seinem Leben. Dieses Wort Ich Bin ist auch begleitet von zwei Sachen, von zwei Begebenheiten, die Jesus passiert sind und die deutlich machen, dass er das Licht ist. Die erste Begebenheit ist die Ehebrecherin. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ich finde sie genial. Da stellen wir uns mal vor, die Schriftgelehrten, die haben jetzt den Jesus auf der Latte und die denken, wir müssen den irgendwie zu Fall bringen. Das kann doch nicht sein, dass der nie etwas sagt, womit wir ihn mal einen Strick drehen können und endlich verhaften können. Der muss weg. Und so kommt es dazu, dass die Schriftgelehrten eine Ehebrecherin nehmen, die in flagranti ertappt wird und in die Menge geschleift wird. Jesus steht vor einer Menge und lehrt, und die Schriftgelehrten haben nichts Besseres zu tun, als diese Ehebrecherin zu nehmen, in die Mitte zu stellen und sagt, so Lehrer, jetzt sag mal, was sollen wir mit der Ehebrecherin machen? Was sollen wir mit der Ehebrecherin machen? Das war nämlich eine Falle. Hätte er gesagt, ja, sie hat Ehebruch begangen, sie muss gesteinigt werden, dann hätten sie gesagt, ha, das römische Recht verbietet uns, Menschen hinzurichten. Hätte er gesagt, lass die Frauen gehen, hätten sie gesagt, ha, das jüdische Recht verbietet uns, das nicht zu bestrafen. Sie hatten also das Gefühl, sie haben die Sache in der Tasche. Und Jesus bückt sich mal und schreibt etwas auf den Boden. Ich weiß nicht, was er da schreibt. Vielleicht waren es die 10 Gebote. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal so zur Erinnerung. Ich weiß es nicht. Wenigstens sagen dann die Gesetzeslehrten, jetzt spuck's aus. Sag, was sollen wir machen mit dieser Frau? Und sie freuten sich schon, sie festzunehmen. Und Jesus steht auf, schaut die Gesetzeslehrer an und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie in dem Moment die Menschenmenge, die bis dahin jetzt noch die Prostituierte im Visier hatte, ruckartig zu den Schriftgelehrten geschaut haben und geschaut haben, was die wohl machen. In so einem Dorf wird wohl jeder jeden gekannt haben. Und im Dorf wird auch wohl jeder gewusst haben, ohne Sünde sind diese Schriftgelehrten nicht. Die Ältesten haben das als Erste begriffen und mit roten Ohren haben sie diesen Schauplatz verlassen. Die Jungen sind dann hinterher. Und dann kommt ein ganz intimer Moment. Ein Moment, wo Jesus die Frau anschaut und sagt, wo sind die, die dich verurteilen? Das war eine rhetorische Frage. Und die Frau sagt, es ist niemand mehr da. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Tu diese Sünde nicht mehr. Das war's. Ich verurteile dich auch nicht. Tu diese Sünde nicht mehr. Er lässt sich nicht hinters Licht führen. Bring Scheinheiligkeit ans Licht. Im Licht hat die Dunkelheit keine Chance mehr. Wenn ihr auch alles vergesst, was ich jetzt sage, dann behaltet doch diesen einen Satz. Die Worte von Jesus bringen Licht in unser Leben. Die Worte von Jesus haben Licht auf die Scheinheiligkeit dieser Gesetzeslehre gebracht. Die Worte von Jesus haben Heilung in die Dunkelheit dieser Ehebrecherin gebracht. Die zweite Begebenheit, die passierte, um deutlich zu machen, dass Jesus das Licht ist, ist der Blindgeborene. Also erst ist die Geschichte mit der Ehebrecherin passiert, dann hat Jesus den Anspruch ausgesprochen, ich bin Gott, ich stelle den Anspruch, Gott zu sein. Und dann passiert die Geschichte mit dem Blindgeborenen. Da läuft Jesus mit so ein paar Jünger durchs Dorf und da sehen die Jünger so einen Blindgeborenen und stellen Jesus die Frage, du erklär uns mal, wer hat denn jetzt da gesündigt, die Eltern oder der Blindgeborene? Wer hat da jetzt was falsch gemacht? Und Jesus sagt, niemand. Weder die Eltern noch der Blindgeborene. Der ist blindgeboren. Aber ich werde jetzt mein Licht in diese Situation hineinbringen. Ich werde deutlich machen, dass ich das Licht bin. Und er geht zu diesem Mann hin, schmiert ihn dann mit Spucke und Sand ein Brei auf die Augen. Warum es Spucke sein muss, weiß niemand, ist ein bisschen eklig, hat er aber gemacht. Und schmiert ihn das auf die Augen und sagt zu ihm, geh zu dem See, den See Schiloa. Der See heißt Gesandt. Geh zum Gesandten und wasch dir das Gesicht. Und er tut das auch. Wie er dahin gefunden hat, weiß ich nicht. Er war ja schon sein Leben lang blind, wird wohl den Weg gewusst haben. Wenigstens hat er sich da sein Gesicht gewaschen und er konnte wieder sehen. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Mir geht das ja schon jeden Morgen so, wenn ich meine Linsen reintue, wo ich denke, wow, die Welt ist so schön, wenn ich sehen kann. Wie muss das gewesen sein? Plötzlich kann er sehen. Es muss so eine Veränderung gewesen sein. Er ist vom See zurückgekommen und die Leute haben gesagt, ist er das? Nee, das kann nicht sein, der ist ja blind geboren. Doch, das ist er. Nee, das sieht ihm nur ähnlich. Und er sagt, nein, ich bin's. Dann nehmen sie ihn, schleppen ihn vor die Gesetzeslehrer und sagen, guck dir das an. Der war blind geboren und kann jetzt sehen. Wurde geheilt an einem Sabbat von Jesus. Und was sagen die Gesetzeslehrten? Am Sabbat? Gott's noch? Ist das das Erste, was an dem Sinn gekommen bei so einer Geschichte? Aber die Gesetzeslehrer waren wieder nur blind für diese Sache, wo wirklich passiert ist. Und haben sich konzentriert auf das, was nicht sein darf. Am Sabbat darf man nicht heilen. Und sie stellen ihnen die Frage, bist du wirklich blind geboren? Ich glaube das nicht. Hol mal deine Eltern her. Und sie fragen die Eltern, ist das wirklich euer Sohn? Ist der blind geboren? Und die Eltern sagen, oh, ich habe nichts damit zu tun. Also er ist unser Sohn, er war blind und er kann jetzt wieder sehen. Was passiert ist, haltet uns daraus, das kann er selber erklären. Weil sie auch Angst haben. Hatten vor dem, was da kommen könnte. Sie fragen viermal diesen Blindgeborenen, glaubst du an ihn? Und bist du das wirklich? Und wie hat er das gemacht? Was für einen Trick hat er da benutzt? Und dann wird dann der Blindgeborene ein bisschen frech und sagt, warum fragt ihr mich das jetzt schon zum vierten Mal? Ich habe es ja schon erzählt. Wollt ihr ihm vielleicht auch nachfolgen? Und da hat das Fass zum Überlaufen gebracht und dann haben sie gesagt, was fällt dir ein, verschwinde hier, wir sind die Gelehrten und nicht du und du bist ausgeschlossen aus der Synagoge. Nach diesem Moment, was da passiert ist, der Ausschluss aus der Synagoge war für so einen Blindgeborenen, Juden schlimm. Das heißt, mein ganzes soziales Netz ist jetzt dahin. Ich bin draußen. Dann ging Jesus zu ihm hin und sagte, möchtest du dem Menschensohn ganz nachfolgen? Und es kam wieder dieser intime Moment, nur die zwei, wo Jesus sagte, möchtest du dem Menschensohn nachfolgen? Und er sagt mir, und der Blindgeborene sagt, sag mir, wer der Menschensohn ist, dann will ich es tun. Und er sagt, ich bin es, der vor dir steht. Und der Blindgeborene sagt, mein Leben gehört dir. Mein Leben soll dir gehören. Ein ganz berührender Moment. Menschen, die so intensiv Jesus erlebt haben, wie die Ehebrecherin, wie jetzt auch der Blindgeborene, können nicht anders als ihr Leben Jesus geben. Und das zu glauben, was er sagt. Und Johannes, der dazugeschaut hat, der das gehört und gesehen hat, kann nicht anders als das Glauben, dass Jesus der Erlöser ist. Er muss es sein. Der Blindgeborene kann wiedersehen. Er erkennt Jesus als den, an der er ist. Und er wird in eine neue Gemeinschaft aufgenommen. Mit der Nachfolge von Jesus kommt er in die Christengemeinde hinein. Er hat die Synagogengemeinde verloren und hat eine neue Gemeinde gefunden. Und so ist es heute auch bei uns. Wenn wir manchmal unsere Freunde verlieren, vielleicht sogar unsere Familie verlieren oder so Verfolgte alles verlieren, dann kommen wir doch in die große Gemeinde der Christen hinein. Und wenn man auch alles vergisst, was ich erzählt habe, dieser Satz müsst ihr euch merken, die Worte von Jesus bringen Licht in unser Leben. Schließen möchte ich mit dem letzten Satz, wo ich Johannes zitieren möchte. In Johannes 8, Vers 37 sagt er, ihr könnt nicht erkennen, weil die Worte nicht in euch wohnen. Mir hat das so gefallen. Die Worte von Jesus können in uns wohnen. Und das verstehe ich doppeldeutig. Er kann mit seinem Heiligen Geist, kann er in uns wohnen und an uns wirken und an uns tun. Aber auch seine Worte, die wir lesen und die wir hören, auch diese Worte können in uns wohnen. Dazu müssen wir aber wissen, was Jesus gesagt hat. Darum ist es wichtig und unumgänglich, dass wir uns damit beschäftigen, was hat Jesus denn so gesagt? Zu wem hat er was gesagt? Warum hat er was zu wem gesagt? dass wir diese Dinge wissen und dass wir uns damit auseinandersetzen, dass die Worte, die er gesagt hat, in uns wohnen können. Wenn du weißt, wie Jesus denkt über dich und dein Leben, kannst du seine Worte in dir wohnen lassen. Wenn du weißt, wie Jesus denkt über dich und auch dein Leben, dann kannst du die Worte in dir wohnen lassen. Und es geht dir dann vielleicht irgendwann mal so wie mir am Deich, wo ich nicht anders konnte, als meine Mama im Ohr zu haben. Karin, Kind, kick dir doch den Mann mal an, das ist ein Dekostück. So können wir vielleicht auch, wenn wir Jesu Worte in uns wohnen lassen, in bestimmten Momenten das hervorholen, dass wir gar nicht anders können, als das zu hören, was Jesus uns sagt. Sätze wie: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oder: Ich verurteile dich auch nicht, tue es nicht mehr. Ich bin es, der vor dir steht. Wenn diese Worte in uns wohnen, dann sind sie in uns drin und wir können nicht anders, als dass sie in bestimmten Situationen in uns hervorkommen. Vielen Dank, habt ihr mir zugehört. Amen.